Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 33 unseres Podcasts. Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, wirtschaftlich, ökologisch und ethisch. Um die Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen, brauchen wir ein radikales Umdenken. Davon sind immer mehr, vor allem junge Landwirtinnen und Landwirte, überzeugt. Ein Weiter wie bisher, das soll es nicht mehr geben. Wie unsere Landwirtschaft konkret neu gedacht werden kann, darüber hat unser Magazin am Dienstagabend bei der vierten Ausgabe der FF Talks 2024 diskutiert und debattiert. Und zwar in der Messe Bozen bei der Abendveranstaltung der Messe Hotel. Wie aber steht es denn tatsächlich um unsere Landwirtschaft? Wo steht sie? Und wie kann ihre Zukunft und die Zukunft unserer Lebensmittelsysteme aussehen? Das wollte ich in einem Auftaktgespräch von Professor Christian Fischer wissen. Der Bayer kennt wie kaum ein anderer die Lebensmittelsysteme hier in Südtirol. Er lebt seit 12 Jahren hier, lehrt seither an der Freien Universität Bozen und ist dort mittlerweile Vizedekan der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften. Welche Fehler in Südtirols Landwirtschaft die vergangenen Jahre gemacht wurden, warum sich mit Wein mehr verdienen lässt als mit Obst und wie stark die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe noch schrumpfen wird, hier in unserem FF-Podcast hören Sie noch einmal seine Einschätzungen in voller Länge. Wenn Sie denn, Herr Professor Fischer, alle Wünsche frei hätten, wie würden Sie sich Südtirols Landwirtschaft im Jahr 2050 vorstellen?
Das ist eine interessante Frage, eine spannende Frage. Natürlich will ich das Beste für uns alle, also ein System der Landwirtschaft, die funktioniert für jeden, das heißt für die Erzeuger, für die Produzenten, aber natürlich auch für die Verbraucher und alle, die dazwischen stehen, weil tatsächlich ist es auch hier so, dass es noch ein langer Weg ist vom Rohprodukt bis hin zum Verbraucher. Da haben wir die Verarbeitung, da haben wir den Handel, die alle aktiv sind und auch wichtig sind. Und das tatsächlich soll sein, die Zukunft, dass wir gute, gesunde, erschwingliche Nahrungsmittel haben, die nachhaltig produziert wurden und wo jeder gut mit leben kann. Das ist das Ideal.
Ja, das sind jetzt natürlich große Herausforderungen. Gute, nachhaltige, erschwingliche Lebensmittel sollten wir bis 2050 haben. Wie viel davon ist wirklich realistisch?
Also ich denke, es ist möglich. Es ist ja unsere Grundversorgung. Wir brauchen alle Nahrungsmittel. Wir haben sie heute schon. Tatsächlich ist nicht alles immer so pessimistisch, wie es dann auch häufig dargestellt wird. Wenn man sich insgesamt anschaut, die Ernährungssituation weltweit und sie langfristig vergleicht, dann sehen wir schon Fortschritte auch. Und ich bin zuversichtlich, dass die Fortschritte auch in Zukunft passieren werden. Wir haben eine riesen Nachhaltigkeitsherausforderung natürlich. Aber ich denke auch, dass wir mit vereinten Kräften das angehen können und auch verbessern können. Ja.
Gut, erschwinglich, nachhaltig, das waren Ihre Stichworte. Wo stehen wir aktuell im Jahr 2024?
Ja, natürlich, also Erschwinglichkeit, wir wissen alle, dass die Preise teurer geworden sind, nicht nur, aber auch im Nahrungsmittelbereich. Das ist aber ein Phänomen der letzten 3-4 Jahre. Wenn ich mir die Situation seit den 1950er, 60er Jahren anschaue, da sind weltweit die Nahrungsmittel eigentlich günstiger geworden, vielleicht sogar schon fast zu günstig. Nicht für alle Personen, es gibt leider immer noch genug, die wirklich zu knappern haben, sich auch nicht alles leisten können, auch nicht die Nahrungsmittel, die sie brauchen. Aber im Großen und Ganzen über die breite Bevölkerung sehen wir doch, dass es besser geworden ist mit der Versorgungslage, vor allem auch mit der Vielfalt und auch die Qualität. Die Nahrungsmittel sind heute bedeutend besser als vor 10, 20 Jahren.
Herr Professor Fischer, welches Zeugnis stellen Sie Südtirols Landwirtschaft aktuell aus? Welche Note geben Sie ihr?
Ja gut, ich weiß nicht, ob der richtig bin, der das wirklich alles so gut auch beurteilen darf. Aber wir müssen schon sehen, dass die Südtiroler Landwirtschaft, wenn man es im internationalen Vergleich anschaut, doch relativ gut dasteht. Ja, also wenn ich heute noch die Anzahl der Arbeitsplätze anschaue, wenn ich die Einkommen in der Landwirtschaft anschaue, wenn ich ansehe, wie viele Arbeitsplätze noch prozentuell an allen Arbeitsplätzen hier in Südtirol in der Landwirtschaft sind, dann sind wir im Vergleich zum übrigen Italien, im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zu Europa noch relativ gut dastehend. Also das muss man schon sehen. Das ist in erster Linie auch ein Verdienst unseres oder des Genossenschaftssystems, was drumherum ist. Also vergleichsweise ist es nicht so schlecht.
Aber war es denn klug, dass man sich die vergangenen Jahrzehnte in Südtirol auf die Produktion von einigen wenigen Lebensmitteln konzentriert hat, spezialisiert hat? Ganz konkret sind es 3 Lebensmittel. Wir sprechen hier von Apfel, Wein, Milch.
Ja, wie viele Dinge, wie alles, hat es Vor- und Nachteile. Zuerst muss man natürlich sagen, dass sowas hat jetzt nicht irgend so ein autokrater Herrscher entschieden, dass es hier nur diese drei Produkte gibt in der Landwirtschaft, sondern das ist das Ergebnis von Marktprozessen, das ist das Ergebnis von unabhängiger Unternehmerinitiative, das ist ein Ausdruck von Verbrauchersouveränität, die Produkte auch kaufen und damit die Märkte auch lenken. Und es hat durchaus Gründe, warum das hier diese drei Produkte sind, weil sie halt historisch hier gut angebaut werden und gut produziert werden konnten und weil ein System darum gewachsen ist, was wettbewerbsfähig geworden ist. Und deshalb haben wir drei Produkte, die zumindest funktionieren. Wir haben aber viele Produkte, die nicht funktionieren, das muss man auch sagen. Aber das so zu ändern, ist auch nicht ganz so einfach in der Realität.
Sie meinten in einem FF-Interview mit meiner Kollegin Silke Hinterwaldner, dass die Rentabilität des Apfelanbaus die vergangenen Jahre kontinuierlich zurückgegangen ist. Entsprechend steigen immer mehr Apfelbauern auf Wein um. Warum verdient man denn mit Wein mehr Geld?
Also der Apfel war ja auch mal sehr gut in der Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass wir international im Apfel sehen wir schon, auch hier lokal in Europa, aber auch weltweit, dass der Apfelverbrauch, also der Pro-Kopf-Apfelverbrauch, der geht einfach zurück. Einfach, weil es inzwischen viele andere Obstsorten auch gibt. Sie können jetzt heute alle Mangos, Papayas, Ananas fast ums ganze Jahr kaufen. Und die Leute essen mehr Obst, aber sie essen eben mehr vielfältiges, alle verschiedene Sorten Obst. Und der Apfel leidet darunter ein bisschen. Gleichzeitig ist die Produktion in Europa in anderen Standorten auch gewachsen, hat sich ausgedehnt. Und das macht den Druck auf die Märkte, dass die Preise halt runtergehen. Beim Wein sind wir in einer ähnlichen Situation. Der Wein ist auch ein Produkt, wo es eigentlich viel zu viel gibt. Wir haben Überproduktion, aber Wein ist auch ein Produkt, was man auch, wenn man das Marketing beherrscht, ja, weil es eben ein differenziertes Produkt ist, dass man auch, wenn man gut ist, es auch gut und hochpreisig verkaufen kann. Und da kann man immer noch Geld verdienen, im Gegensatz zu einer Rohware, ich sage mal, eine undifferenzierte Rohware wie die Äpfel, auch wenn wir im Apfelbereich inzwischen Clubsorten und so weiter haben, was hilft. Aber es ist halt trotzdem jetzt kein Markenprodukt wie so eine Flasche Wein. Ja.
Aber bleiben wir ganz kurz bei der Rentabilität. Welches landwirtschaftliche Erzeugnis ist denn in der Produktion am rentabelsten?
Ja, gute Frage. Die lässt sich nicht ganz so einfach beantworten, weil es letztendlich nicht so allgemein auch stimmt, sondern sehr viel hängt davon ab, wer das produziert. Also man kann fast jedes Erzeugnis profitabel produzieren und davon auch gut leben, wenn man weiß, wie es geht. Wir sehen schon gewisse Markttendenzen. Wie gesagt, beim Apfel ist die Rentabilität jetzt zurückgegangen, beim Wein ist sie noch einigermaßen oder ist gestiegen und ist noch einigermaßen okay in manchen Bereichen. Aber wir wissen schon, dass es immer Nischenproduzenten gibt, es sind immer Leute, die das Besondere produzieren und das ist möglich mit fast jedem Erzeugnis. Und deshalb hängt sehr viel eben ab. Zum einen vom Humankapital, von wer das macht, ja, wer als gut ist in der Produktion, in der Vermarktung. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor sind die Produktionsstrukturen auch. Das muss man schon sehen. Also wir wissen schon eigentlich sehr genau, dass wenn die Produktionsstrukturen professioneller, größer sind, dass hier die Stückgewinne im Prinzip höher sind. Das ist sicherlich auch ein Faktor.
Aber für welche Lebensmittel würde sich denn Südtirol rein klimatisch noch eignen? Und wird hier dieses Potenzial, also schöpfen wir dieses Potenzial für andere Lebensmittel viel zu wenig aus? Für Gemüsesorten zum Beispiel? Mhm.
Ja, also klimatisch geht eigentlich vieles und tatsächlich braucht man das Klima heute auch gar nicht immer, denn wir können inzwischen ja auch Lebensmittel, Agrarerzeugnisse in Gebäuden produzieren, unter Glas. Es gibt zum Beispiel, Sie glauben es nicht, aber es gibt eine Bananenproduktion in Island. Die gibt es schon seit 50 Jahren. Das geht, weil die Gewächshäuser haben und heiße Quellen, die Energie liefert und die bauen ihre eigenen Bananen an. Ist natürlich eine kleine Produktion. Natürlich wäre sowas in Südtirol auch denkbar, bloß wäre es wahrscheinlich nicht rentabel. Also insofern...
Es wäre nicht rentabel und würde wohl auch Widerstand vor allem von Landschaftspflegern stoßen.
Es wäre nicht rentabel, es wäre vielleicht auch nicht akzeptabel von manchen Kreisen, ja, sicherlich auch. Aber es ist nicht nur das, was man anbauen kann. Also ganz allgemein ist es so, mit dem Klimawandel wandert der Süden praktisch in den Norden und was früher mediterran war, ist jetzt im Alpenraum langsam auch möglich anzubauen. Ja, wir reden von Pfirsichen, anderen eher südlichen Früchten, die langsam dann auch kommen könnten. Aber das ist vielleicht nicht das Entscheidende, weil was man anbauen kann, ist das eine. Das andere ist, habe ich wirklich die organisatorischen Fähigkeiten, die Branchenstruktur, habe ich alle die Unterstützungsmechanismen, die ich brauche, um tatsächlich eine rentable und nachhaltige Industrie, eine Branche auch aufzubauen. Und das ist schon sehr viel schwieriger. Das ist also nicht nur jetzt als Nischenbetrieb zu gewährleisten, sondern wirklich aus Branche mit Hunderten, mit Tausenden, tausenden Bauern, die das machen und das Ganze funktioniert auch. Also das ist was, was nicht von heute auf morgen so einfach geht.
So wie es Südtirol die vergangenen Jahre gerade im Apfelanbau, also im Obstanbau gelungen ist, also diese extrem hohe Expertise, die Südtirol hier mitbringt, aber auch in der Produktion von Wein. Sprechen wir über das Verhältnis von Import-Export. Klären Sie uns doch auf, Herr Professor Fischer, wie viel Prozent und welche Lebensmittel importieren wir in Südtirol und welche werden exportiert und wie viel Prozent werden exportiert?
Das sind jetzt natürlich Zahlen, die sich auch ändern über die Jahre hinweg. Wir können es vielleicht so zusammenfassen, ne? Südtirol exportiert im Prinzip, was es produziert und es importiert, was es isst.
Aber ist das nicht paradox? Also läuft was falsch oder ist das einfach die natürliche Folge der Globalisierung?
Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir haben saisonale Schwankungen in der Versorgung in fast jedem Land und dann gibt es zumindest saisonale Importe. Selbst bei Ländern, die jetzt Produkte auch produzieren, müssen dann in gewissen Monaten dann teilweise auch einführen, Produkte aus anderen Klimazonen, um einfach auch eine stabile Versorgungslage sicherzustellen. Und das ist ein Teil unserer heutigen Wirtschaft, der Verflechtung auch. Und das ist deshalb nicht außergewöhnlich. Was interessant ist in Südtirol, wir haben uns die Zahlen schon genau angeschaut, was interessant ist, dass wir hier auch ausgeglichene Zahlungsbilanzen haben. Das heißt, was Südtirol exportiert, das ist in erster Linie der Apfel. Das Geld, was damit verdient wird, das langt aus, um all die Lebensmittel, die importiert werden, zu finanzieren. So dass wir es finanziell anschauen, monetär, ist eigentlich die Zahlungsbilanz ausgeglichen. Also das Geld, was Südtirol mit Nahrung verdient, langt dafür, das Geld, das zu zahlen, was auch konsumiert wird und eingeführt wird. Das ist nicht überall so. Im Gegenteil, das ist eine absolute Ausnahme. Das ist in Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern der EU anders. Aber hier in Südtirol ist es noch. Und insofern ist auch eine gewisse, sagen wir mal, Selbstversorgung auch gewährleistet. Zumindest, wenn ich es jetzt monetär betrachte.
Wobei die Agrarproduktion ging in Südtirol die vergangenen Jahre ja kontinuierlich zurück. Wäre Südtirol oder ist Südtirol überhaupt in der Lage, sich selbst zu ernähren?
Die Frage ist, ob es das soll. Soll Südtirol autark sein? Frage ich alle, ob sie das wirklich wollen. Wir sind nicht autark mit unseren Kleidungsstücken, die wir tragen, mit unseren Autos, die wir fahren, mit unseren Elektrogeräten. Wir sind nicht autark mit unseren Kulturgütern, die wir konsumieren. Wollen wir wirklich den ganzen Reichtum, den wir haben durch den internationalen Austausch, wollen wir das wirklich aufgeben und uns tatsächlich nur von Äpfeln, Milch und Wein ernähren und vielleicht ein bisschen Kaffiol und Radicchio und ein paar Kirschen und Mirabellen und
Angenommen, aber Herr Professor Fischer, wir möchten das. Angenommen, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir das möchten, aber wäre Südtirol rein von der Produktion in der Lage, uns zu ernähren?
Also beim Apfel definitiv. Apfel ist es ungefähr so, wir haben 2 Tonnen Äpfel pro Südtiroler. Das entspricht 5 Kilo Äpfel pro Tag. Also da können Sie genug essen, wenn Sie bitte wollen. Bei der Milch sind wir tatsächlich, das ist mehr als, oder gut das Doppelte, was Südtirol an Milchprodukten konsumiert, produziert es auch. Das langt für Südtirol, das langt gerade noch für Mailand. Also wenn wir ganz Mailand mit der Südtiroler Milch versorgen wollten, dann geht es. Für München langt schon nicht mehr. München ist nochmal 500.000 Leute mehr, das langt dann schon nicht mehr. Und beim Wein, ja, ist ein bisschen gemischt. Ne? Also da ist die Menge langt nicht ganz aus. Also da ist auch noch ein bisschen Nachholbedarf.
Wir haben nun sehr stark also über das Verhältnis Import-Export gesprochen. Wir möchten jetzt über die landwirtschaftlichen Betriebe sprechen. Wie geht es den landwirtschaftlichen Betrieben in Südtirol? Wir erkennen auch hier einen kontinuierlichen Abwärtstrend. Seit 1998 ging die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Südtirol um knapp 10% zurück. Wir haben in Südtirol aktuell 16.500 Höfe, das waren es jedenfalls im Jahr 2021. Auf was müssen wir uns denn künftig einstellen? Wie stark wird diese Zahl noch zurückgehen?
Der Trend ist seit langem so, das wissen wir. Und wie ich am Eingang schon gesagt habe, er ist positiver als woanders. Sie schauen in den Rest von Italien, Sie schauen nach Deutschland, auch in Österreich. Das sieht alles sehr viel schwärzer aus. Da geht es also die Anzahl der Betriebe sehr viel mehr zurück. Aber er geht kontinuierlich zurück und er wird auch weiter zurückgehen. Da gibt es wahrscheinlich keinen Zweifel. Allerdings sehen wir, es ist in erster Linie ein Phänomen im Milchbereich, ja, wo die Betriebe aufgelassen werden. Im Obstbau, im Apfel und im Wein ist es noch relativ stabil. Da hat sich die letzten 20, 30 Jahre eigentlich betriebszahlmäßig nicht so viel getan. Und ist ja auch erfreulich. Es ist ein Charakteristikum unserer modernen Agrarsektoren, dass die Produktion zunehmend von wenigeren, aber von größeren Betrieben einfach geleistet wird und geleistet werden muss vielleicht auch.
Aber gehen Sie davon aus, dass dieser Rückgang nun sehr rasch passieren wird? Auf was müssen wir uns einstellen?
Wenn ich die Zahlen extrapoliere, also mir die Trends anschaue, dann denke ich, es wird langsam, aber stetig weiter bergab gehen, sagen wir es so. Es sei denn, es kommt wirklich mal ein fundamentaler Strategiewandel und man erlaubt auch mal andere Ansätze und hinterfragt auch mal Produktionsstrukturen. Ja, und sagt nicht immer nur, wir haben hier klein strukturierte Landwirtschaft und das soll auch anno dazu mal so bleiben. Dann sehe ich vielleicht eine Chance, dass man das noch stärker aufhalten oder verlangsamen kann. Aber ansonsten wird es kontinuierlich so weitergehen.
Welche Möglichkeiten ergeben sich denn nun mit der Technologie? Das heißt, mit dem gesamten Datenmanagement, mit der Datenanalyse, mit der Digitalisierung. Können wir hier noch eine Umkehr erzielen oder vielleicht anders ausgedrückt, kann die Digitalisierung das Milchhöfe-Sterben einbremsen?
Also Technologie ist etwas, was unsere Generation alle total prägt. Wir leben in einer Zeit, wo ungeheuer technologischer Wandel ist. Das macht auch nicht Halt vor der Landwirtschaft. Auch da sind wir die Veränderungen. Und es ist auch wichtig, diese Fortschritte, dass es passiert. Es ist Teil der Nachhaltigkeitslösung, auch mit mehr Technologie-Einsatz gewisse Probleme auch zu lösen. Das allein aber macht nicht den Unterschied aus. Aus unseren Studien, die wir machen, die wir wissen, wenn wir also genau das anschauen, was sind eigentlich die Wettbewerbsfaktoren, was sind die Erfolgsfaktoren und so weiter. Faktor Nummer eins ist immer der Mensch. Das ist immer das Humankapital und das ist auch in Zukunft so. Und das andere sind tatsächlich Strukturen, die da sind, Produktionsstrukturen, aber auch Supportstrukturen. Supportstrukturen sind sehr gut in Südtirol durch das Genossenschaftswesen. Die Technologie, das muss man machen, damit man am Ball bleibt und das machen auch viele und durch den Support, den wir haben, durch die ganzen Strukturen drumherum, passiert das auch, aber das allein wird den Wandel nicht aufhalten und den Niedergang von weiteren Milcherzeugern.
Also die Digitalisierung, die KI, die wird diesen Niedergang der Milchproduzenten nicht aufhalten. Aber bleiben wir ganz kurz beim Thema Digitalisierung, KI. Wir wissen, die KI ist im Moment extrem auf dem Vormarsch. Können Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen oder wagen wir diesen Blick in die Zukunft noch einmal in dieses Jahr 2050? Werden wir dort eine hochtechnologisierte Landwirtschaft haben?
Also ich bin Ökonom, ich bin kein Ingenieur, kein Technologe. Wir werden hochtechnologisierte Betriebe haben. Wir werden aber auch traditionelle Betriebe haben. Ich glaube, das ist ein Charakteristikum unserer modernen Nahrungsversorgungssysteme, dass wir doch eine sehr breite Vielfalt haben. Und es gibt Chancen für jede Art für Betrieb. Also es gibt Chancen für den ganz traditionellen biodynamischen Weinerzeuger, wie wir gleich nochmal sehen werden. Das kann sehr erfolgreich sein. Aber es gibt eben auch Chancen für den Hightech-Betrieb, der vertikale Landwirtschaft macht in Gebäuden mit KI auch und allen möglichen. Dafür gibt es auch einen Markt. Und wir sind nach wie vor in der Realität, dass wir eine wachsende Weltbevölkerung haben. Wir haben 25% mehr Menschen in nur 25 Jahren bis 2050. Diese Menschen müssen ernährt werden. Und wir haben begrenzte Ressourcen, insbesondere Land. Und da brauchen wir einfach auch innovative Lösungen für die Masse der Menschen auch. Und die wird technologieintensiv sein, das ist keine Frage. Aber wer in Zukunft vom Bauern in Handarbeit angebautes Getreide in aller Form von Bio und sonst wie zertifiziert haben möchte, der wird es auch in Zukunft noch finden. Da bin ich mir ganz sicher.
Aber bleiben wir beim Thema noch einmal Präzisionslandwirtschaft. Das ist so ein Thema der Zukunft oder beziehungsweise ein Thema, das auch schon in Südtirol eingesetzt wird, wo zum Beispiel Pflanzenschutzmittel ganz gezielt eingesetzt werden und entsprechend eben auch sparsam eingesetzt werden. Einsatz von Drohnen, Einsatz von Sonden, wird das 2050 auch in Südtirol eine totale Selbstverständlichkeit sein, auch im biologischen, auch im biodynamischen Anbau?
Aus meiner Sicht ja, wir werden es sehen, es wird angenommen werden, aber auch das ist nichts Außergewöhnliches. Ich möchte es nochmal allgemein sagen, das ist wie im Haushalt oder im Büro. Wir haben im Privaten auch immer mehr Technologie, die wir einfach so nehmen und verwenden. Häufig verstehen wir die ja auch gar nicht. Wir verwenden sie einfach an. Die ganzen Park- und Supportsysteme im Auto, wer versteht schon, was da vor sich geht? Und wenn wir jetzt ChatGPT alle verwenden, da weiß da auch keiner, was dahinter genau los ist, aber wir verwenden es einfach. Das ist in der Landwirtschaft auch nicht viel anders. Die Bauern kriegen neue Technologie geliefert, sie lernen damit umzugehen und wenden sie an. Ich persönlich sehe da auch kein großes Problem. Sie können zum Beispiel den Tesla fahren und trotzdem eine gute Mutter sein. Ja? Das hat doch das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Also wir können hochtechnologisiert produzieren und auf der anderen Seite trotzdem gut essen. Das ist durchaus möglich.
Herr Professor Fischer, Sie haben es eingangs angesprochen, diese drei Stichpunkte. Einer dieser drei Stichpunkte war leistbare Lebensmittel. Ja. Sprechen wir noch abschließend kurz über die Preispolitik in Südtirol. Mhm. Wir wissen, dass viele Südtiroler ganz bewusst, muss auch sagen, leider nicht zum Derlaner Spargel greifen, stattdessen zum Spargel aus Verona. Sie greifen auch nicht zum Silvaner oder Kärner aus dem Eisacktal, sondern sie greifen zum Beispiel zu einem Lugana südlich des Gardasees. Ganz einfach, da Ihnen die Produkte aus Südtirol zu teuer sind. Wie sehen Sie die Preispolitik in Südtirol?
Ich kann das nachvollziehen. Tatsächlich ist das ein Thema. Es ist interessant, dass Sie das mit dem Spargel nennen, weil das diskutiere ich mit meinen Studierenden tatsächlich. Das kommt von den Studierenden auch immer, wenn dann im Frühjahr, wenn wir dann auch in der Jahreszeit sind. Und tatsächlich ist es so. Und ich sehe das auch. Also Qualität ist wichtig, ja. Aber es gibt schon noch große oder breite Kreise der Bevölkerung, die sich nicht jetzt jede Spezialität und hochpreisige Produkte leisten kann. Und wir brauchen, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass Nahrungsversorgungssysteme das auch sicherstellen, wir brauchen auch diese leistbaren Nahrungsmittel für die breite Bevölkerung. Und hier in Südtirol sehen wir schon ein bisschen, dass es so ein bisschen in die Luxusebene geht mit vielen Dingen.
Und aber ich sehe hier jetzt zum Beispiel auch konkrete Parallelen zur Hotellerie. Mhm. Auch dort, wir schrauben die Qualität ständig nach oben, das, was ja wahnsinnig positiv ist. Allerdings schrauben wir so auch die Preise nach oben. Würden Sie sagen, das ist langfristig eine gute Entwicklung oder kann das eine gute Entwicklung sein?
Nein, das kann ein soziales Problem werden und ich denke, das wird es schon. Jetzt, wo wir die Inflation auch gehabt haben, verstärkte Preissteigerung und immer mehr Menschen auch wirklich effektiv auch sehen, dass es auch am Lebensmittelbudget hapert und man sich manche Dinge nicht mehr leisten kann. Da sehen wir das ganz konkret, dass die Errungenschaft, die wir haben in unserem Nahrungsversorgungssystem in den letzten, ich sage jetzt mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir das alles so als selbstverständlich hinnehmen, dass Nahrungsmittel günstig sind und das auch eben auch erlaubt, anderen Konsum zu praktizieren, dass das eben doch nicht so selbstverständlich ist und dass es etwas ist, für das wir auch kämpfen müssen. Und wir alle müssen auch uns dafür einsetzen, dass wir auch in Zukunft eine günstige Grundversorgung auch haben. Und das hat auch dann mit den politischen Entscheidungen, das hat mit den gesellschaftlichen Präferenzen zu tun. Das müssen wir aktiv auch einfordern. Sonst sehen wir Situationen wie vielleicht auch woanders im Tourismus, ja, wo immer mehr Touristen sind, die das Geld haben, auch kurzfristig da jeden Preis zu zahlen, aber die lokale Bevölkerung bleibt auf der Strecke. Und was passiert? Die lokale Bevölkerung zunehmend geht auf die Straße und protestiert. Warum soll das auch nicht passieren, wenn hier die Preise noch mehr steigen?
Nun aber meine konkrete Frage, und das ist meine abschließende Frage, was tun? Also wie können hier landwirtschaftliche Erzeuger, es ist natürlich enorm wichtig, die Qualität zu halten, die Qualität zu steigern, aber gleichzeitig Preise anzubieten, die leistbar sind?
Ja, ich komme nochmal zurück auf diesen Faktor der Produktionsstrukturen. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, was man auch will. Wollen wir das? Brauchen wir das? Eine günstige Nahrungsversorgung, eine Grundversorgung? Da müssen wir auch vielleicht hinterfragen, dass das nicht nur jetzt in kleinen, nur noch weiter produzieren, in ausschließlich kleinen Betrieben mit viel Handarbeit und so weiter, sondern da muss man vielleicht auch mal andere Produktionsstrukturen andenken und sie auch zulassen. Das ist die Frage, ob man das will.
Ja? Was meinen Sie damit konkret mit anderen Produktionsstrukturen?
Ja, dass man zum Beispiel auch mal größere Betriebe hat. Wir haben ja in der Milchwirtschaft haben wir die durchschnittliche Herdenanzahl sind 15 Kühe. Das ist schon recht klein. Sie brauchen bloß nördlich des Brenners gehen und weiter nach Deutschland. Dann das Doppelte, das Dreifache, das Vier-, Fünffache. Und die Kosten sind dementsprechend auch geringer.
Aber
Sie gehen nach Norddeutschland, wir haben Herden bis zu 1000 Tieren. Ja, also da gibt es schon eine breite Spannweite. Und die Frage ist, ob wir bei den 15 Tieren unbedingt bleiben wollen. Und dafür eben dann halt 30-40% höhere Kosten auch dann akzeptieren.
Wäre eine Idee, dass sich Landwirte zusammentun, gemeinsam eine größere Herde anschaffen?
Ich war schon immer ein Befürworter von Erzeugergemeinschaften. Ich denke, da ist Potenzial, gerade in einem Land, was eine Genossenschaftskultur hat und die Zusammenarbeit auch in vielen Bereichen pflegt. Ich weiß auch, dass es in der Vergangenheit nicht immer funktioniert hat, aber wir sind heute in anderen Zeiten und man kann durchaus alte Dinge auch nochmal produzieren mit neuen Ansätzen oder zumindest es ausprobieren. Also ich denke, Erzeugergemeinschaften kann durchaus Teil der Lösung sein, ja.
Gut, Herr Professor Fischer, ich danke Ihnen vielmals für diesen spannenden Überblick, wo die Landwirtschaft aktuell steht und wohin sie sich die kommenden Jahre entwickeln wird.
Das waren also die Einschätzungen von Professor Christian Fischer, wo unsere Landwirtschaft aktuell steht und wie sie sich bis 2050 entwickeln könnte und sollte. Was davon aber auch wirklich sinnvoll und was machbar ist, um unsere Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen, auch darüber haben wir am Dienstagabend bei den FF Talks diskutiert. Und zwar mit Matthias Baumgartner, dem Generaldirektor der Mila Bergmilch Südtirol, mit Helena Lageder, der Marketing- und Exportleiterin des Weinguts Lageder, und mit Ulrich Wallnöfer von Pur Südtirol. Ihre Einschätzungen erfahren Sie in einer Woche hier in unserem Podcast. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir diese Woche? Auf dem Titel ein Bild von Umweltlandesrat Peter Brunner und der scharfen Aufforderung an ihn: Mach es. Es geht um die Klimapolitik. Die Landesregierung hat sich ja bei der Zivilgesellschaft, beim sogenannten Stakeholder-Forum Klima und beim Klimabürgerrat viele Ideen gegen die Erderhitzung geholt. Doch das Klima taucht seit der Landtagswahl nur noch sporadisch auf der Agenda der Landespolitik auf. Nachdem die vorhergehende Legislatur noch der Nachhaltigkeit gewidmet war, dreht sich jetzt alles um die Autonomiereform. Die Frage ist, wird sich Landesrat Peter Brunner trauen, die Ideen der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen? Wird er ein verbindliches Klimagesetz, wie es etwa der Schweizer Kanton Wallis schon hat, auch wirklich durchboxen? Das lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte von Alexander von Gerven. Da darf ich auf ein ganz interessantes Porträt verweisen mit dem Titel »Heute bin ich frei«. Diese Aussage stammt von Gerd Lanz. Er hat zwei große Niederlagen einstecken müssen. Einmal als Unternehmer und einmal als Politiker. 2020 meldete sein Unternehmen, die Lanz Metall GmbH, Konkurs an. 3 Jahre später flog er aus dem Landtag, wo er für 5 Jahre für die SVP vertreten war. Scheitern, so sagt er, sei immer eine, ich zitiere, Scheißsituation. Er spricht das Thema Scheitern in der FF also offen an. Ein Thema, über das in Südtirol ja eigentlich nicht gesprochen wird. Denn gescheitert wird nicht. Warum 2024 für Lanz also ein Jahr des Neuanfangs ist und warum er froh ist, nicht mehr in der Politik zu sein, das lesen Sie im Porträt von André Wert. Ja, und in unserem Spezial Wein und Genuss hat Julia Staffler mit 4 Hobby-Sommeliers über ihre Leidenschaft gesprochen und sie hat einen anonymen Gastrokritiker zum Interview getroffen. Er spricht über sein geheimes Business und damit seinen interessanten Nebenjob, und zwar testet er für einen Gourmetführer Restaurants. 1000 waren es insgesamt in den vergangenen 20 Jahren. Wie er zu diesem Job gekommen ist und worauf es beim Testen ankommt, das lesen Sie in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!